Wir haben unser Thema, Gesamtthema zum Jakobusbrief. Sind wir wirklich Christen? Ungemein praktisch, christusbezogen, ungeheuer treffend. Und heute geht es um das Zusammenleben in der Gemeinde. Kein Ansehen der Person in der Gemeinde. Wir wissen das, dass das immer eine Schwierigkeit ist. Da sind viele verletzt, da sind viele eingeschnappt. Das heißt im Johannesbrief einmal, Diotrephes will hochgehalten sein. Wir kennen das auch, diese Typen, die immer in der Gemeinde eine besondere Rolle spielen wollen und besonders genannt sein wollen, herauskommen wollen. Und das ist ganz besonders wichtig, dass wir uns darüber auch klar werden, was Jakobus hier sagt. Und was uns wieder wundert, ist die praktische Nähe, wie er das tut, ohne große Umschweife. Es kommt ja immer dieses Wort, liebe Brüder. Und ich darf das nochmal sagen, das ist die größte Ehrenbezeichnung. Größer als 4 Doktorgrade und 4 Professorentitel, wenn man ein Bruder ist, weil Jesus unser Bruder ist. Und das Allergrößte, diese Gemeinschaft, und die wir einander sagen, wobei immer natürlich die Schwestern mit eingeschlossen sind, das ist ja diese alte Form, die jetzt erst beim Gendern durcheinander gebracht wird, dass Jesus hat ja die Frauen sehr hoch gehalten. Auch das Lied, das wir vorhin gesungen haben von der Deborah, die Gott lieben müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Das war eine Richterin, da sind die Männer hinausgelaufen und haben bei der Deborah Rat gesucht. Und so kennen wir es auch im Neuen Testament. Auch in der schwierigen Kriegssituation war sie, die den Männern Mut zugesprochen hat. Die Deborah war keine Quotenfrau, sondern eine Frau, die ungeheuren Einfluss hatte, weil sie Gott lieb hatte und darum ein Wort hatte. Also in der Bibel spielen die Frauen eine ganz große Rolle. Und wer was anderes sagt, der hat die Bibel noch nicht gelesen. Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Das ist schon einmal noch der große Adel unseres Lebens. Wir sind doch nicht die komischen Kümmergestalten, die andere dann immer denken, so der größte Adel über deinem Leben ist, dass der Herr der Herrlichkeit und auch schon so schön, dass bei dem Jakobus, der ja schon sehr früh um das Jahr 50 herum auch sein Leben verloren hat, schon von Jesus Christus gesprochen hat. Das ist ja ganz wichtig, dass Gott in Jesus Christus unter uns ist. Auch das ist in diesen Tagen oft in der Christenheit vergessen. Von Gott reden alle, die Buddhisten, die Hindus und wer da will, die Inder haben 300 Millionen Götter. Wir haben einen Herrn, der sich in Jesus geoffenbart hat. Und wer den Namen von Jesus anruft, da ist Gott lebendig. Und das war für den Jakobus schon ganz wichtig. Wir haben den Herrn der Herrlichkeit, der uns lieb hat und der unser Leben frei gemacht hat. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, er käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung und ihr sähet auf den, der herrlich gekleidet ist und spreche zu ihm, setze du dich hierher auf den guten Platz und spreche zu dem Armen, stell du dich dorthin oder setz dich unten zu meinen Füßen. Ist recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Hört zu, meine lieben Brüder, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Ihr aber habt dem Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Und Korinth war das so schlimm, dass sie miteinander prozessiert haben. Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist. Und jetzt kommt noch mal die schöne Formulierung. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, wenn Mose 19, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tu dir recht. Das königliche Gesetz. Aber das ist der Grund, warum einige den Jakobus hassen, weil sie meinen, das Gesetz sei aufgehoben. Nein, Wir können, das ist die neue Jesusordnung, natürlich, die er erfüllt und derin uns vollbringen will. Das ist so herrlich, dass der Weg gewiesen ist, wie wir nach königlichen Richtsätzen, nach dem ewigen Heiland unser Leben in dieser Welt schon richten könnt. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übeltreter. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und Sünde gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, in 2. Mose 20, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun die Ehe brichst, so bist du ein Übertreter des Gesetzes. Redet so und handelt so wie Leute, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Das Zusammenleben von uns ist in dieser Welt sehr kompliziert, weil wir alle sehr verschiedene Leute sind. Manche merken es erst einige Monate, wenn sie verheiratet sind, dass wir natürlich grundverschieden sind, nicht nur Mann und Frau, sondern auch mit unseren Ansichten. Jede Ehe ist eine Mischehe. Und deshalb ist das Zusammenleben unter uns Menschen auch immer sehr, sehr schwierig. Wir lesen auch, und der Urgemeinde, die bei uns ja immer ein großes Vorbild ist, wie das alles dort lief, wie es dort zu Spannungen kam. Sie waren zusammen, hielten alle Dinge gemeinsam und dann hat es plötzlich dort Probleme gegeben, und zwar bei der Verteilung der Hilfsgüter. Die Jerusalemer Gemeinde hatten alles gemeint, waren aber rasch verarmt und da wurden dann Spenden verteilt. Und da hat es gleich ein Murmeln gegeben. Das ist ja ganz gefährlich. Eine bittere Wurzel aufwächst und hintenrum wird gemeckert. Und im Untergrund, da muss man sehr hellhörig sein in einer Gemeinde. Denn da hat es geheißen, dass die Juden, die aus dem Hellenismus kommen, also aus der Umgebung von Israel, das war damals der Hintergrund, die hellenistische Welt, und die hebräischen Juden, das war ein Spannungsverhältnis, wie wir es kennen, natürlich immer wieder auch im nationalen Gefüge unserer Welt. Man spricht ja heute bei uns vom Rassismus, aber jetzt war es schön, unser Bruder Hiller hat das ja so schön erzählt. Ich habe ihn vorher noch mal gefragt, jeder Mensch ist natürlich ein Rassist. Jeder Sinti, der verachtet sie, ist doch klar. Und jeder Indianer, der verachtet doch den Missionar. Das beliebteste T-Shirt in Afrika ist, ich bin kein Mushungu, ich bin kein Weißer. Die spucken doch auf die Weißen runter. Für unsere Entwicklungshelfer ist das ganz arg schwer. Die sagen, lass dein Geld da und hau wieder ab. Wir können es besser, also die wollen doch nichts lernen. Weil ihr sagt, ich mache das doch alles besser. Das ist das Selbstbewusstsein eines jeden Menschen in jeder Kultur. Und es gibt natürlich dann die Spannungen zwischen den Nationen. Und da ist gut, dass der Jakobus nicht lang über die einzelnen Fälle redet, sondern sagt, es ist was ganz Besonderes, was wir in Jesus erlebt haben. Das ist der Jesus im hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, noch einmal ausgesprochen, dass wir eins sind, wie er im Vater eins ist, in einer ganz besonderen Wesenseinheit, dass wir nicht mehr nach unserer alten Natur, nach unserer alten Überzeugung leben, nach unseren Meinungen, sondern so mit Christus verbunden sind, dass die Unterschiede gar keine Rolle mehr spielen. Das heißt, dann gilt nicht mehr, ob wir Mann oder Frau sind, sondern wir sind alle eins in Christus. Ein ganz großes Wunder, wo das passiert. Und das ist immer nur, wo das ganz frisch und lebendig erlebt wird, was wir in Jesus haben. Und das ist ganz wichtig, dass wir immer wieder dies brauchen. So herrlich, was wir in diesen Tagen, auch in dieser Freizeit erleben, auch mit so vielen, die wir gar nicht gekannt haben, und die große Einheit in Jesus. Dabei haben wir natürlich ganz verschiedene Meinungen, ob wir uns impfen lassen sollen bei Corona. Da gibt es Impfgegner und andere, die feuern. Wir sind Parteien, da gibt es alle Meinungen und Fußballvereine und was alles. Und der eine ist Veganer und der andere. Aber es ist herrlich, wenn das alles gar keine Rolle mehr spielt. Dass wir verschiedene Leute, natürlich sind wir verschieden, alte und junge, ganz verschiedene Überzeugungen, aber das spielt gar keine Rolle mehr, weil die Einheit in Jesus uns trägt. Es ist ja in der Bibel schon das Schlimme, wie die Menschheit zerfällt beim Turmbau zu Babel, in dem Augenblick, wo die Menschen sagen, wir wollen eine Stadt bauen, deren Turm bis an den Himmel reicht. Die Menschen wollen eine große Sache machen und Gott praktisch auf die Seite rücken. Und dann zerfällt die ganze Welt in die Sprachen. Das ist ein Geheimnis, schon mit den Sprachen. Kein Mensch weiß, wie viele Sprachen es in dieser Welt gibt. Und dass wir uns so schlecht verstehen können. Aber das ist ganz wunderbar, wenn das geschieht. Der große Evangelist von Ceylon, D.T. Niles, hat auf einer großen Weltkirchenkonferenz in Neu-Delhi, wo es immer wieder die Spannungen gab zwischen den verschiedenen Konfessionen, ist da aufgestanden und hat dann gerufen in diesen Zwiespalten: Don't look on us, look on him. Guckt doch nicht auf euch, guckt doch auf Jesus. Schaut doch auf ihn. Und das ist ganz wunderbar. Eine Gemeinde kann nur existieren, wenn sie auch die anderen Dinge nicht in den Mittelpunkt stellt. Da gibt es auch viele theologische Lehren, über die man sich zerstreiten kann, ob es eine Entrückung gibt, ist gar nicht klar in der Bibel, oder in der Tauflehre kann man sich kräftig in die Haare kriegen, warum hat Jesus uns nicht klarer gesagt, ob man im fließenden Wasser taufen soll, ob man doch sein ganzes Haus mittaufen lassen soll, wie es der Kerkermeister in Philippi gemacht hat. Es gibt ganz viele Themen, in denen wir uns auch über christliche Fragen streiten können, aber ganz wichtig ist es, dass wir eins sind in Jesus. Heute Mittag hat mir einer erzählt, dass mein lieber Freund Yusuf in Algerien, ein so feuriger Evangelist, im Gefängnis sitzt. Das hat mich sehr erschüttert. Letzte Begegnung mit ihm war in einem Missionskomitee, wo er uns zugerufen hat. So egal, welche Gruppe ihr und mit Konfession ihr vertretet. Jesus und seine Bibel. Und dann hat er uns verlassen, weil er weg musste. Toll, was es gibt. Er hat eine Bibelschule für Muslime, die zum Glauben gekommen sind, hat in Algerien eine große Schar von Menschen für Jesus gewonnen. Erschütternd, dass ihm jetzt offenbar ein Prozess gemacht wurde, wollen Näheres erfahren. Aber das ist so toll, weil bleibt mir eindrücklich, wie dieser Mann, der so in Algerien seit vielen Jahren wirkt, an dieser schwierigen Stelle, gläubig, christusgläubig gewordene Muslime in einer Bibelschule von OM zu betreuen. Und das ist herrlich. Wir wollen nicht über die Einzelfragen reden, die Detailfragen, die sind nicht wichtig. Dass Jesus, der Herr der Herrlichkeit, in unser Leben einkehren will. Und dann erleben wir das auch. Jetzt spricht Jakobus von der großen Spannung zwischen Reich und Arm. Das spielt bei uns sicher nicht die Rolle. Wir kennen es aber auch, dass manchmal das eine Rolle spielen kann. Wir müssen aufpassen, dass das nicht uns trennt. Aber ich beobachte, dass eine ganz starke Not immer ist, der Theologendünkel. Und manche sagen, ich will gar nichts mehr sagen, wenn einer ist, der hat studiert und der kommt daher. In der Bibel ist doch interessant, dass alle Apostel, kein Theologe dabei war, studierter Theologe. Es waren Handwerker, Fischer, waren Leute aus der Praxis, Handwerker gerade. Und es hat mir in meinem Leben immer wunderbar gefallen in der Gemeinschaftsbewegung hier in Württemberg, der Brüdertisch, wo einer nach dem anderen sprach, wo einer mal sagte, halt, stopp, was du gerade gesagt hast, das sehe ich ein wenig anders. Aber das war immer so wunderbar, wo das gar keine Sonderstellung gibt, das keine Rolle, sondern man plötzlich akzeptiert war als Bruder unter Brüdern. Das ist das Allerschönste und ich vertrete auch immer wieder, ich würde es noch schön finden, wenn ein paar Schwestern am Brüdertisch sitzen. Weil das auch noch wunderbar ist, wie Konrad Eisler nicht mehr in die Stunde konnte, weil seine Augen nicht mehr sehen, dann hat seine Frau Jutta am Brüdertisch reden. Ich meine, dass das in unserer Kultur auch herrlich ist, wenn die Schwestern nicht schweigen in der Gemeinde, denn wenn sie schweigen in der Gemeinde, müssen sie auch im Chor schweigen und in der Küche. Wenn sie schweigen in der Gemeinde. Wir brauchen die Stimme der Frauen. Und das ist so herrlich. Aber das Ansehen der Person, wo man sagt, das ist alles so wichtig, das spielt doch gar keine Rolle. Vor allem auch unser Gefühl, das ist ja ganz hoch, immer wieder die Sympathie, mit wem verstehe ich mich, das darf in einer Gemeinde keine Rolle mehr spielen. Leider ist das oft so eine Sache. Und wenn man es nicht richtig trainiert, in der Gemeinde und sagt, jetzt guck, setz dich auch zu jemand hin, den du nicht kennst und reich ihm die Hand rüber und stell dich kurz vor und frag ihn, wie geht dir's heute? Und dann ist ganz wunderbar, wenn sie auf einmal hören, da sagt einer, du bist der Erste, der mich heute so was fragt. Und das ist herrlich, wenn man dann auf einmal hört von jemand, der sein Herz ausschüttet. Und das ist ganz, ganz wichtig. Sind ja immer wieder in unseren Gemeinden passieren auch schlimme Fälle. Ich denke an einen Fall aus Amerika, wo das so schwer war, wo eine Familie erleben muss, wie ihr Sohn ins Gefängnis kommt. Und dann überlegen sie, sollen wir noch in die Gemeinde gehen? Und dann sitzen sie allein in der Bank, bis endlich jemand kommt und sagt, ich setze mich zu euch. Ich gehöre zu euch. Und das ist so wichtig, dass man das mitdrängt, auch die Niederlagen und die Erschütterungen, die einer erlebt. Es ist so schwer, wo Menschen auch durch Feuer gehen. Auch eine Großmutter erlebt in meinem Gemeindebezirk, wo abends der Enkelsohn mit dem Fahndungsfoto in den Fernsehnachrichten kam. Wieder hinuntergegangen, eine gläubige Großmutter. Und wir saßen eine Stunde lang, die lag im Bett. Und haben drüber gesprochen, mit ihr gebetet. Was ist das schwer, wenn man nicht die Lasten des Lebens miteinander trägt? Und ihr wisst auch, wie das ist, wenn einer durch die Zeitung geschmiert wird und ein bisschen Gemeindeglieder da sein und sagt, du, ich stehe zu dir und wir gehören zusammen ganz gleich, was da läuft. Das ist so schlimm heute, die Verleumdung und dieses Übelreden. Und das ist ganz wichtig in der Gemeinde, dieses Zusammenstehen, dass wir nicht höher denken, als wir von uns zu halten haben, sondern dass wir die große Freude haben, dass Jesus uns erwählt hat. Und das muss uns treiben. Es sind in unseren Gemeinschaften, in denen wir sind, und hoffentlich ist das auch dort so, wo sie sind, dass immer wieder Leute kommen. Und es sind oft ja in der Gemeinde Leute, die im Leben zu kurz gekommen sind. Immer schwer, habe schon bei den Hausbesuchen immer erlebt, wenn die Leute erzählt haben, mein Mann hat mich verlassen, ist mit einer jungen Frau durchgebrannt. Und dann haben mich meine Kinder, die besuchen mich auch nicht mehr und sprechen nicht mehr mit mir. Und meine Enkel darf ich auch nicht mehr sehen. Was ist das schwer in der Welt, wie heute Menschen das erleben? Und darum ist es so wichtig, übrigens, dass wir auch Besuche machen. Und etwas ganz Wichtiges ist, dass wir zuhören. Wer ein guter Seelsorger ist, der schweigt. Mein Bruder Kurt war ja als Geschäftsführer im Freudenberg-Konzern bei Vileda, den Putztüchern. Und der hat ja die Arbeit, Glaube und Leben dann nach der IVCG aufgebaut. Und es hat mich interessiert, wie viele einflussreiche Leute, Direktoren, hochgeschätzte Professoren und Ärzte er zu Jesus geführt hat. Und hat immer gesagt, die Hälfte unseren Versammlungen und Freizeiten sollten eigentlich ungläubige Leute sein. Dass wir überhaupt mal anfangen, wieder zuzuhören, was die Leute haben. Er sagt, du musst einfach mal hören. Ganz viele Leute sind ganz nah vor der Tür, aber da ist nur ein kleines Hemmnis. Und er hat uns das immer wieder eingeschärft, zuhören. Und auch bei den Besuchen, hör doch mal zu. Und lass die Leute reden und das Schwere, das sie haben, auch die Bitterkeit ihres Lebens, was sie alles erlebt haben, auch mit Christen. Das ist eine ganz, ganz große Enttäuschung. Auch eine Frau jetzt gerade, die uns am Telefon Schreckliches erzählte, in einer Gebetsgruppe, und sie hat dann ein wenig viel erzählen wollen bei den Gebetsanliegen, und hat bloß jemand gesagt, wir wollen doch jetzt nicht so viel reden, wir wollen beten. Und seitdem hat sie nie mehr die Gemeinde besucht. Und es ist einfach so wichtig, dass da keiner abhängt, dass wir sensibel werden. Sie wissen ja auch, wie leicht wir empfindlich sind, wenn uns einer verletzt. Und darum möchte ich ein paar Dinge Ihnen einfach auch erzählen, was das war in der Geschichte der Christen, auch der ersten Christen, wenn man da das überwunden hat, diese Gräben, die da bestehen in unserer Gesellschaft. Und das sind ganz besonders die Gräben zwischen unserem eigenen Volk. Ich bin Schwabe und da fühle ich mich wohl. Und das sind schon Gräben, dann, wenn wir nördlich des Mains uns bewegen oder wenn wir in Berlin sind. Aber ganz toll ist es ja bei den Missionaren, dass sie all ihr Heimatgefühl aufgeben. Wissen Sie, dass noch nie ein Missionar irgendwo, wo er hinkam, willkommen geheißen wurde. Wird immer abgelehnt. Und dass sie oft Jahre, ja Jahrzehnte gelebt haben und Liebe geübt haben zu den Menschen, die ihnen total fremd waren. Von den Essensgewohnheiten, wo sie sagen, das graust mich, was die essen und das ekelt mich. Und da haben sie das mitgeteilt. Denk an die ersten Missionare, die bei den Eskimos waren, Hans Egede. Die Eskimo haben in ihren Iglus im Winter ihre Felle gegerbt in Urintöpfen. Den ganzen Winter standen diese Urintöpfe und diese Gerbläder waren dort. Und die haben das kaum ausgehalten, bis endlich der Durchbruch kam und einer die Liebe Jesu verstanden hat. Das war Missionar Beck, hat einem Eskimo Kajanakiser von Kampf Jesu in Gethsemane erzählt. Und dann laufen dem Eskimo Kajanak die Tränen runter. Er sagt, hat das Jesus für mich getan, diesen Kampf durchgestanden. Das können Sie ja nicht machen, dass plötzlich der Schieber aufgeht und Menschen sehen werden. Aber Sie müssen all die äußeren Hindernisse überwinden. Und wenn Sie das einmal hören, sagen Sie, ich möchte das auch bei mir überwinden. Ganz besonders ist das auch in dem Graben, den wir heute zur jungen Generation haben. Die haben ein anderes Empfinden, die singen andere Lieder. Aber ganz wichtig ist immer wieder, dass einer sich zu ihnen setzt und sagt, du, ich möchte mal hören, wie geht's denn dir? In deiner Jungschar, wo hast du Probleme und was sind die Schwierigkeiten bei dir in der Schule? Wissen Sie, dass das Herz aufgeht, wenn einer die Brücke schlägt? Und das können wir Älteren viel leichter, aber muss einmal darauf hingewiesen werden. Wie wir Studenten waren in Tübingen, sind wir gern noch in den Gottesdienst gegangen und wir sind ein Stück gelaufen und sind in einen Gottesdienst gegangen, der war ziemlich voll, Nähe von Wurmlingen, Wurmlinger Kapelle, und sind dann, das war gerade bevor die Predigt anfing, noch in eine Bank auf der Empore hineingerutscht und da war plötzlich ein Mann, der war ganz ein alter Mann, ganz aufgeregt und hat sein Testament rübergereicht, das ist doch in Ordnung, hört er die Textlesung und er wollte sagen, ich sage, es war ein englisches Testament, was hat der Bauer, ein englisches Testament, und dann erzählt er uns, dass er, das war im Ersten Weltkrieg in englischer Kriegsgefangenschaft war. Ich bin ja schon zu alt, deshalb erzähle ich die Geschichte, die er vom Ersten Weltkrieg hatte. Und war in englischer Gefangenschaft und da war der Wachsoldat und der hat gepfiffen, welch ein Freund ist unser Jesus. Und dann ist er zu ihm hingegangen und hat gesagt, er konnte kein Englisch natürlich, und hat ihm gesagt, das Lied kenne ich auch, also auf Deutsch. Und dann hat er ihm dieses englische Testament gegeben. Das ist ja viele Jahre, das war in den 50, Ende der 50er Jahre, wo ich studiert habe, hat er es noch immer benutzt. Dann hat er inzwischen Englisch gekonnt. Und der englische Soldat hat ihm gesagt, you are my enemy, du bist mein Feind, aber in Jesus sind wir Brüder. Und das ist so. Die Nationalitäten spielen dann gar keine Rolle mehr, aber dass man alle Gegensätze, auch im Kriegshass, das wissen Sie ja, wie das heute auch läuft, wenn man Putin-Versteher ist und was alles in diesen Tagen gesprochen wird, dass wir auf einmal Gräben überwinden, weil wir in Jesus eine Einheit erkennen. Und das war in der Missionsgeschichte immer ganz, ganz groß. Wissen Sie, wer die Sklaverei beendet hat? Es waren evangelikale Christen in England. War nur, dass einer, Sharpeville Glen, der hat extra Jura studiert und hat in England Prozesse durchführen wollen, denn da galt in England damals, das war im 18. Jahrhundert, ein Sklave nur als Sache, als Ware. Und er wollte den Prozess durchführen, dass das ein Mensch ist, aus Liebe zu ihm von Jesus her ins Herz gegeben. Und dann wissen wir ja, dass der größte Kämpfer gegen die Sklaverei war, der die Brüder erkannt hat. Es war ja unmenschlich, aber die Sklaverei ist ja nicht im Kolonialismus erfunden worden. Das geht zurück auf die arabischen Sklavenhändler in Afrika. Das ist ein Elend, das lange vor den Kolonisatoren dort war. Leider haben es dann nur dann viele weitergeführt, auch viele Christen. Und dann war es John Newton, ein wirklich ein besoffener Kapitän, der bei einem Schiffsuntergang zum Glauben kam und dann in London die Blackham-Sekte, haben die Engländer spöttisch gesagt, die Blackham-Sekte. John Newton dort war ein Admiral dabei, führende Kräfte und sein bester Freund war Wilberforce. Das war damals mit dem englischen Premierminister, der engste Freund, hat den Wilberforce in einer Nacht begnügt und gesagt, du musst dich für die Sklaven einsetzen, um Jesu Willen. Und Wilberforce hat sein ganzes Parlamentsleben eingesetzt und erst ganz am Ende hat er das erlebt, dass den Sklaven völlige Rechte zugesprochen wurde. Das gehört mit zum Evangelium, dass wir allen Menschen diese Liebe von Jesus mitteilen und das erfahren lassen. Es waren ja diese schrecklichen Sklavenschiffe, die auch John Juden dann gehabt hat vor seiner Bekehrung und bevor er dann in dieser Clapham-Sekte der Prediger war. Und der hat diesen großen Dienst in England getan, bis das englische Parlament dann endlich die Sklaverei abgeschafft hat. Aber das kommt aus der Liebe zu Jesus, auch dass man sich der inhaftierten Knackis annimmt. Das kann nicht jeder tun, aber Sie müssen wissen, wo ist das? Oder meine Liebe gehört den Kindern, ganz groß, die Kinderstunden machen. Und was das bedeutet für mein Glaubensleben, ich erinnere mich noch, wie ich mit 4 und 5 Jahren, damals noch in Kriegszeiten in Stuttgart, von einer behinderten Frau die ersten Jesus-Geschichten gehört habe. Was ist das, wenn man über alle Schranken hinweg die Liebe von Jesus bezeugt? Und das ist ganz wichtig, dass wir das haben und dass wir das auch leben. Die ganz großen Erweckungen in der Welt sind da passiert, auch etwa in der ostafrikanischen Erweckung. Da sind ja die Grenzen zwischen den Völkern noch viel, viel größer, als wir es uns denken können in Europa. Und das ist eine ganz tiefe Ablehnung der Mau-Mau-Aufstand damals in Ostafrika, der damals gegen die englischen Kolonialherren geführt wurde, aber auch den verschiedenen Stämmen Ostafrikas. Eine Riesenfeindschaft. Und es gibt einen großen Friedhof in Nairobi, wo all die Christen liegen, die zwischen den Fronten versucht haben, in diesem Bürgerkrieg zu vermitteln, um Jesu Willen. Und die Liebe von Jesus aufgebaut haben. Und das war dann so groß in dieser ostafrikanischen Erweckung. Eigentlich nur, dass sie untereinander das immer wieder bekannt haben, diesen Hochmut, diesen Rassenhochmut, diesen nationalen Hochmut. Ist ja auch ganz schlimm, wie das immer wieder ist, auch jetzt im Ukraine-Krieg. Das ist auch überall so schwer, wenn das so ist. Die einzelnen Nationen, die Völker, die sich miteinander erheben. Ich war ja auf dem Höhepunkt des Kriegs, des Jugoslawienkriegs, dort auch in Belgrad unterwegs, wo man das überhaupt nicht erwähnen durfte, dass man den Serben hilft, weil Milosevic dann so was war. War herrlich, da waren die Frauen, die haben das Brot des Lebens gegründet und die haben ein Riesenhilfswerk aufgebaut. Und aus der ganzen Welt sind die Container damals gekommen, ganz still, weil wir wussten immer, der eine hat das Jugoslawien ist ja schlimm, wie das nach Tito, das Multikulti zerfallen ist. Und Europa hat gleich die einzelnen Länder anerkannt. Das war ja bei Tito alles wunderbar vereint. Aber in diesem Völkerhass haben die Frauen dort in Belgrad, 600.000 Flüchtlinge in Belgrad, haben diese Flüchtlinge betreut. Und das war so schön, wie sie die in den Kirchenräumen sie versammelt haben. Da saßen die Armen und dann haben sie ganze Pakete schon aufgebeugt gehabt, aber die waren noch mit einem Vorhang zugedeckt. Und dann hatten die gesagt, die Frauen, die haben die Ansprachen gehalten, niemand versteht euch, wie schwer ihr es habt und wie trostlos eure Lage ist. Jetzt in eurem Wohnung sitzen andere drin und ihr könnt nicht mehr zurück. Aber es gibt einen, der versteht euch, Jesus. Und jetzt wollen wir euch noch ein Zeichen der Liebe geben. Und dann haben sie die Pakete verteilt. Und das jede Woche 10.000 Pakete. Immer wieder in den verschiedenen Stadtteilen die Flüchtlinge betreut. Und das war das ganz Große, diese Zeichen der Liebe, die über alle Spannungen hinweggehen. Ganz groß war es in Russland. In der Ukraine waren ja viele fromme Leute ausgewandert bei uns in der großen Hungersnot. 1817 noch die letzten ans Asowsche Meer, das sind alles die Gebiete jetzt in der Ukraine, wie die Kampfgebiete sind. Und da haben die Stunde gehalten, diese Bibelstunde, die frommen Leute. Und dann haben die ukrainischen Landarbeiter gesagt, was machen wir da am Nachmittag? Ja, wir lesen Bibel, ja, warum dürfen wir nicht dazukommen? Und dann sind sie draufgekommen, die ukrainischen Landarbeiter einzuladen in ihre Bibelstunden. Und heute ist in Russland das ein deutsches Fremdwort, der Stundismus, die Stunde. Durch diese südrussischen Siedler, eine ganz große Erweckung hat es dort gegeben. Und ganz viele, die zum Glauben kamen, haben im Winter, wo sie keine Arbeit haben, ihre Bibel in den Schiefelstaff gesteckt und sind durch die Dörfer gezogen, haben gepredigt. Und da hat es eine große Erweckung gegeben, damals, schon gleich in Odessa an der Mühle kam einer und hat zu dem Deutschen gesagt, ich bin jetzt auch Christ. Dann hat er gesagt, bist du wirklich wiedergeboren? Ich sage, was ist das? Dann sind sie niedergesessen auf der Treppe und haben miteinander Johannes 3 gelesen. Da ging es in die Tiefe. Und gleichzeitig in den Adelskreisen in Petersburg, war ja immer, die Bibelgesellschaft war in Russland nur unter Zar Alexander, viel, viel früher, nur für 12 Jahre geöffnet. Dann war in Russland immer die Verfolgung des Evangeliums. Und da war es ein englischer Lord aus dem Krimkrieg, ein alter Offizier, der gesagt hat, ich wollte noch den Russen nach diesem schrecklichen Krimkrieg, wollte ich noch das Evangelium bringen. Und er traf bei der Weltausstellung in Paris eine russische Gräfin, die war sehr haltlos, traurig, weil sie 2 Kinder verloren hatte. Und er hat an ihr Seelsorge geübt. Und er sagt, kommen Sie nach Petersburg. Er konnte nie Russisch. Er hat nur Französisch gepredigt. Und dort in den großen Palais in Petersburg, wenn Sie da einmal mit dem Kahn durchfahren, den weißen Nächten von Petersburg, denken Sie dran, der Lord Redstock hat dort in den Palais gepredigt, er trat an die Säule, nachdem die großen Gastmähler vorüber waren. Da sind die führenden Adelsleute damals zum Glauben an Jesus gekommen. Da war der Graf Bobrinsky dabei, der Verkehrsminister, da war der Oberst Paschko, einer der reichsten Männer, der die Kupferminen im Ural hatte. Und die Frau Paschko hat überlegt, wie kann sie ihren Mann, der ganz ablehnend war, dazu bringen. Dann hat sie in ihrem Palais so eine Einladung gemacht. Und das Erste war, dass die ihre Kutscher mitgebracht haben, dass die Standesunterschiede überwunden waren. Und wenn Sie mal wissen, das ist die Segensgeschichte in der Mission gewesen und die Zeitungen in Petersburg haben gewitzelt, dann müsst ihr aufpassen, da stinkt's nach Pferdemist im Salon. Und das wäre die, da hätte es keine Revolution in Russland gegeben, wenn das durchgebrochen wäre. Aber die russische zaristische Kirche hat das dann mit dem Zaren in kürzester Zeit und hat es abgebrochen. Graf Korff musste ausreisen, der starb in Rom. Der Bobrinsky, der eine starb. Die Fürstin Lieven war die einzige, die bleiben durfte. Aus hohen Adelskreisen, die die Betreuer des Zaren waren. Und der Zar sagte, lassen wir meine Witwen in Ruhe. Und die wurde in der kommunistischen Revolution ausgewiesen. Sie ist in Korntal beerdigt, die Fürstin Lieven, eine baltische Fürstin. Aber da haben sie die alten Spannungen von Reich und Arm überwunden. Und das ist so wunderbar, wenn das in der Gemeinde keine Rolle mehr spielt. Wer bist du? Wir fragen nicht, wo kommst du her, sondern wir fragen nur, was ist da? Und das ist das Gesetz, das königliche Gesetz der Freiheit. Wir haben das heute Morgen schon besprochen, dass die Freiheit nicht das bedeutet, was man heute meint, der Freidenker, ich bin los von allem, sondern ich bin gebunden an Christus und an seine Lebensordnung. Und das hat uns Jesus die Fußstapfen hinterlassen, die für unsere Nachfolge so wichtig sind, dass wir nicht zurückschlagen, wenn wir geschlagen werden und damit wir, dass wir nicht unser Recht suchen, sondern Barmherzigkeit geben, auch wenn wir gelästert werden und wenn wir geschlagen werden. Ich sage Ihnen auch gern dieses Beispiel, dass seit 1985 im Norden Nigerias diese Christen von Boko Haram so grausam verfolgt werden und selbst christliche Präsidenten in Nigeria dieses Morden nicht verhindern konnten. Jetzt in diesen Weihnachtstagen wieder weit über 100 friedliche Frauen, Männer, Kinder niedergemordet werden, gerade an den Weihnachtstagen, von radikalen Islamisten, von Boko Haram, die keine Bildung den Frauen geben wollen. Und das Größte dieser Christen in Nigeria ist ja immer, dass sie an den Gräbern, an den Massengräbern für ihre Feinde beten. Und die sagen immer, betet für uns, dass wir es durchhalten. Seit 1985 bis zu 15.000 unschuldige Opfer jedes Jahr. Und sie tun dieses Zeugnis und nirgendwo in der Welt bekehren sich so viele Muslime wie im Norden von Nigeria. Das ist ein ganzer Muslimgürtel dort oben, unterhalb der Sahara. Und dort, wo die großen christlichen ECWA-Gemeinden sind, Evangelical Churches of West Africa, große Missionsgemeinden, wo eine Liebe herrscht. Und da musst du hindurch in dieser Welt. Und das ist die Welt und die Welt muss nur aus der Christenheit ausgetrieben werden. Das Denken der Welt und der Hass der Welt. Und das steht hier so schön da, dass wir das königliche Gesetz erfüllen, denn die Barmherzigkeit sollen wir üben. Die Barmherzigkeit, die er uns getan hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Wir wollen in dieser Jesus-Spur bleiben und in der Gemeinde ganz sensibel werden, wo braucht uns einer, auch ein schuldig gewordener, erst recht die Liebe, die wir ihm erweisen. Es ist immer so, dass unsere Gemeinden auch einen gewissen kulturellen Stil haben. Wir, schon bei William Bush war es dem Gründer der Heilsarmee sehr schwierig. Er hat in einer Methodistengemeinde als junger Mann hat er die Betrunkenen in den Gottesdienst geführt. Und da haben natürlich die Leute gesagt, da können wir nicht mehr kommen. Die stinken ja so in ihren verpissten Kleidern. Das hat keinen Wert. Und er hat gesagt, wie gibt es das, dass eine Gemeinde so einen Dünkel hat? Und die Heilsarmee hat ihn ja dann rausgeschmissen aus der methodischen Kirche. Und dann hat er erst die Heilsarmee gegründet. Seine Frau war es, er wurde zur Ordnung gerufen, einem Synode, und hat gesagt, wenn er sich jetzt nicht beugt an die Ordnung, das geht nicht, dass er mit diesen halbbetrunkenen Leuten in den Gottesdienst kommt. Und dann hört man auf der Empore ein Getrappel. Die Frau, die Catherine, hat das Zeichen gegeben, dann gehen wir. Und sie war die Erste, die die Synode verlassen hat. Und der William folgte ihr. Er hing ja an seiner Ketterin. Aber Sie wissen, das sind immer ganz große Fragen. Wie können wir das machen? Und es war dann später schön, dass er eigene Versammlungsräume hatte, wo keiner Anstoß genommen hat. Und bei der Heilsarmee ist es auch so schön, die haben nie einen anderen Christen aus den Kirchen abgeworben. Wenn Sie zur Heilsarmee gehen, können Sie fast immer darauf gehen, das sind alle Leute, die aus der Gosse kommen. Und aus ganz schweren Verhältnissen, die der Heiland gerettet hat an der Bußbank durch die Bekehrung, wo Jesus etwas Neues im Leben gewirkt hat. Und das ist so herrlich, dass wir das auch wieder lernen dürfen. Das ist das königliche Gesetz, das Jesus uns gibt. Und jetzt verstehen Sie, das hat nichts zu tun mit dem Gesetzeseifer der Juden, die in eigener Kraft meinten, sich den Himmel erkaufen zu können. Übrigens, beim Gesetz müssen Sie immer wissen, das Reinheitsgesetz hat ja schon Jesus gebrochen. Er hat gesagt, das hat keinen Wert mit dem Händewaschen und die Töpfe äußerlich sauber halten. Die Reinheit ist durchs Blut von Jesus am Kreuz geschehen. Unser Leben wird dadurch rein und neu. Aber die anderen Lebensordnungen und auch die Gebote Gottes, die bleiben absolut verbindlich. Und wenn Sie das heute sagen, kriegen Sie schon mit Theologen Streit. Die sagen, wir sind doch nicht mehr gesetzlich. Doch, doch, wir sind im königlichen Gesetz der Freiheit, weil das das Herrlichste ist für unser Leben, dass wir die Spur des Jesusweges haben. Und das ist der herrlichste Weg, in der Nachfolge seinen Fußstapfen zu folgen. Und dass wir das tun, natürlich, es geht nicht gut, wenn man nicht seine Eltern ehrt. Und das bleibt das Erziehungsziel, auch wenn wir wissen, dass in der Pädagogik was total anderes gelehrt wird. Heute und in den Schulen und in der Öffentlichkeit doch. Und für uns ist die Ehe die wunderbarste Form. Sie wissen das. Einflussreiche Kreise heute in unserem Volk natürlich die Familie total zerstören und auflösen wollen. Aber was dann kommt, davor gnade uns Gott. Denn wir wissen, das ist was Herrliches, eine existierende Familie im Geiste Jesu. Das ist nicht ein Zwang, sondern etwas ganz Herrliches, auch für unsere jungen Leute, weil man weiß, ich darf immer kommen, auch mit Schuld und mit allem. Niemand versteht mich so wie meine Eltern, meine Geschwister, und wir halten zusammen. Eine Gottesordnung ist das, die Jesus auch hochhielt. Und all die, und du sollst kein falsches Zeugnis reden wider deine Nächsten. Wie herrlich hat das Luther im Katechismus ausgelegt. Können Sie es noch? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht fälschlich belügen. Ja, das ist klar. Achte Gebot, nicht fälschlich belügen. Verraten, auch wenn es wahr ist. Du darfst deinen Nächsten nie verraten. Auch wenn sie die Klatschnachrichten weitergeben. Du hast ja gehört, der ist kriminell da drüben. Wir wollen nicht andere verraten. Oder einen bösen Leumund machen. Sondern wir sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden. Und alles zum Besten kehren. Mir war das auch immer so wichtig, dass wir im 10. Gebot, du sollst dich nicht lassen gelüsten, deines nächsten Ochsen, das Abspannen von Mitarbeitern. Es war für mich immer wichtig, auch in meinem Werk, wenn ich einen Mitarbeiter fragen wollte, der etwa in einem christlichen Werk war, dass ich zuerst den Chef informiere. Ich möchte das nicht hinter deinem Rücken machen. Sondern ich meine, der sollte in unserem Werk sein. Es war herrlich, wenn der sagte, es fällt mir schwer, den herzugeben, aber ich stimme dem zu. Das sind Ordnungen, die uns Jesus gegeben hat, wunderbar von Luther im Katechismus ausgelegt. Das ist kein Gesetz, das uns am Leben hindert, sondern das uns das schenkt, das wunderbare Geheimnis der Ehe. Wir haben fast 60 Jahre verheiratet. Was gibt es denn Größeres? Was gibt es denn Größeres? Und das Wunderbare, das sage ich den jungen Leuten, dass man für den Ehepartner beten kann. Vom 14. Lebensjahr hat meine Oma mir wichtig gemacht. Neulich hat mir ein Engel gesagt, wie hast du eine fromme Frau gefunden? Du hast uns doch gesagt, dass man beten muss. Ich habe es gar nicht gewusst, dass der das aufgenommen hat. Das sind Dinge, Gott muss das fügen. Das kannst du mit deinen Augen und deinen Erfahrungen nicht machen. Das schenke uns der Herr, dass wir das in der Gemeinde auch leben können. Ganz wunderbar überwinden, was alles an Schwierigkeiten da ist, auch in unserer Zeit unseren Weg gehen. Wir sind die Stillen im Lande. Wir wissen, dass unsere Meinung nicht mehr gern gehört wird. Das überrascht uns gar nicht mehr. Wir sind eine kleine Schar der Jesus-Leute, aber wissen, dass wir das Schönste weitergeben können, da, wo wir es anderen vermitteln. Dass die Ordnungen Gottes natürlich, die sind die Größenordnungen und man kann seinen Weg sicher gehen mit den Lebensordnungen schon, die einst Gott in Mose geoffenbart hat und Jesus bestätigt hat. Herrlich, ich kann mir nicht den Himmel erkaufen, ich kann nicht meine Sünde mit dem Gehorsam zudecken, wir hören da morgen auch noch mehr, aber ganz wunderbare Lebensordnungen, die sich bewähren, wunderbare Gaben. Ich möchte noch beten. Herr, wir danken dir, dass du uns diese Lebensordnungen gibst. Vielen, vielen Dank, dass dein Wort gilt, auch da, wo wir in einer Welt leben, die alle deine Ordnungen mit Füßen tritt. Herr, du kennst auch unser eigenes böses Herz. Mach uns auch sensibel für unsere Mitmenschen, für ihre Gefühle, für ihre Verletzungen. Und schenk uns das, dass wir mithelfen dürfen, dass deine Gemeinde gebaut wird, auch in diesen Tagen, dass deine Gemeinde gebaut wird und auf dem Felsengrund des Evangeliums steht. Ganz herzlichen Dank auch für das klare Wort des Jakobus, das uns hilft, auch von manchem Dünkel abzusehen, von mancher Einbildung und Stolz, dass wir selber merken, das ist lauter Gnade, die du uns im Leben geschenkt hast, dass du uns bis heute bei dir gehalten hast und dass wir nicht verloren gehen. Ganz herzlichen Dank und dass wir das auch weitergeben dürfen als Zeugnis. Wir bitten dich, dass du auch unsere jungen Leute segnest, dass sie das alles finden, was du ihnen schenken willst, an wunderbaren Lebensführungen. Amen.